Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in den Plagen und sind immer noch in der fünften Plage. Wir haben letztes Mal in einer etwas kürzeren Fassung das Wesentliche schon gesagt, was dort passiert. Wir wollen heute noch den nächsten Vers anschauen, Offenbarung 16, Vers 11, und dann auch einen bisherigen Überblick geben über den Zeitrahmen der Plagen, den wir bisher studiert haben. Und bevor wir beginnen, lade ich euch ein, wo es möglich ist, dass wir niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir in dem Bewusstsein, dass wir ohne dich und deine Hilfe, ohne deinen Heiligen Geist nichts verstehen können, was wirklich von Dauer und von Wert ist. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Unterweisung und wir danken dir, dass du dich zu uns herablässt, dass du bereit bist, mit uns zu reden, dass du bereit bist, uns zu helfen und uns zu lehren. Wir möchten dich bitten, dass, wenn wir jetzt dein Wort studieren, dass du uns Verständnis schenkst, ein Verständnis, das unser Leben verändert. Wir danken dir dafür, jetzt schon im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 16 und dort Vers 11. Kurze Wiederholung, damit das im Gedächtnis bleibt. Wir haben das letzte Mal gesehen, die fünfte Plage ist was? Was? Genau, es war eine Finsternis auf dem Thron des Tieres. Wir haben letztes Mal kurz nochmal zusammengetragen, die Elemente, an denen das Tier identifiziert werden kann. Wir haben festgestellt, das Tier ist der römische Kirchenstaat. Offenbarung 13 ist dort eindeutig. Und es wird dort offensichtlich eine besondere Finsternis geben, die auch insbesondere verknüpft ist oder verbunden ist mit der Stadt Rom. Der Thron des Tieres, haben wir gesagt, ist Rom. Denn Rom wurde von dem Römischen Reich, dem Papsttum, übergeben. Lesen wir mal den Vers jetzt in Vers 11. Also vielleicht Vers 10 noch des Zusammenhangs willen. Vers 10 heißt es, und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Also halten wir fest, was ist die Kernaussage dieses Verses hier? Genau, die Kernidee ist, sie bleiben bei ihrer Lästerung. Wo haben sie schon mal gelästert? Hatten sie hier in diesem Kapitel schon mal gelästert? Wenn ich so komisch frage, dann wahrscheinlich nicht. In der vierten Plage, genau in Vers 9, die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Also gewisserweise ist 9 und 11 sind parallel. Ja? In beiden Fällen lästern sie Gott und sie tun nicht Buße. Also wir haben hier so eine gewisse Widerspenstigkeit, eine Hartnäckigkeit, die auch durch den Text jetzt so ausgedrückt wird. Egal was Gott tut, sie kehren nicht um. Warum lästern sie Gott in Vers 11? Wegen der Schmerzen, ja, das heißt ja in Forschung Vers 10, sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und also, ich weiß nicht, das ist ziemlich krass. Weiß nicht, also sich auf die Zunge beißen ist kein schönes Gefühl. Das passiert ja manchmal so, wenn man das unabsichtlich macht. Aber niemand beißt sich doch absichtlich auf die Zunge. Sie zerbissen vor Schmerz ihre Zunge. So weh tut es ihnen, dass sie lieber auf ihre Zunge beißen, um irgendwie abgelenkt zu werden. Also wegen der Schmerzen und weswegen noch? Wegen der Geschwüre. Jetzt kommt eine interessante Beobachtung. Wo haben wir die Geschwüre das letzte Mal gesehen oder wo kommen die her? Auch von einer von der ersten Plage. Also wir sind jetzt die Geschwüre sind in der ersten Plage und in der fünften Plage heißt es, dass Finsternis ausgegossen wird auf den Thron des Tieres und die Menschen zerbeißt ihre Zungen wegen der Schmerzen und wegen der Geschwüre. Was ist die Schlussfolgerung? Die Plagen sind nicht einfach
quasi wie ein Staffellauf, so wenn die zweite kommt, hört die erste auf, sondern sie sind, wie meine Tante immer so schön gesagt hat, die in der Buchhaltung gearbeitet hat, sie sind kumulativ. Ja, sie bauen aufeinander auf. Die erste bleibt, während die zweite dazukommt und die dritte und die vierte. Und das heißt, das zeigt natürlich auch, dass sie relativ zeitlich eng aneinander liegen, aber auch, dass hier sozusagen eine Intensivierung stattfindet. Also die Plagen dauern an. Interessant ist die Formulierung hier, sie lästerten den Gott des Himmels. Jetzt werdet ihr sagen, naja, Gott des Himmels ist so ungefähr das Allergewöhnlichste, was es gibt in der Bibel. Das stimmt nicht. Gott des Himmels, der Gott des Himmels ist eine Formulierung, die in ganz bestimmten Zusammenhängen meistens verwendet wird. Jetzt würde mich interessieren, ob jemand von euch zumindest ahnt, in welchem Zusammenhang das von dem Gott des Himmels spricht. Also mit Daniel und Daniel 2 in dem Übrigen ist schon mal ein Volltreffer gelandet. Schauen wir uns mal ein paar Stellen an. Wir kommen gleich zu Daniel, schauen uns erst eine Stelle an. In Jona. Wir sammeln mal ein paar Stellen und dann schlussfolgern wir ein bisschen. Jona. Jona 1 und dort Vers 9. Jona 1, Vers 9. Ihr kennt die Geschichte. Jona läuft von Gottes Willen weg auf das Schiff, das nach Tarsis gehen soll. Der Sturm kommt, alle sind aufgeregt, Jona schläft, man muss ihn aufwecken. Vers 9. Er aber sprach zu ihnen, als sie ihn dann gefragt haben, wer er ist und das Los auf ihn getroffen ist. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Okay, also hier wird es gebraucht von Jona. Wem gegenüber? Zu wem spricht er hier? Ja, er spricht über den Schöpfer, aber zu wem spricht er? Zu den Menschen auf dem Schiff, diese Menschen auf dem Schiff, Heiden, ja, irgendwelche Phönizier oder so Seefahrer, die dann irgendwann dadurch auch zu Gott dann finden, wie das Kapitel später berichtet. Jona spricht jetzt zu den Heiden, ich fürchte den Gott des Himmels. Jetzt, was du genannt hast, Daniel 2. Daniel Kapitel 2. Daniel 2 und dort Vers 44. Daniel 2, Vers 44, das ist Daniel in der Auslegung des Traumes, den er ja vorher gesagt hat, durch göttliche Hilfe. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und so weiter und so fort. Zu wem spricht Daniel hier? Das ist Grundstufe für einen Adventist. Zum König Nebukadnezar. Ja? Also Jona spricht zu den heidnischen Schiffbesatzungen, ich fürchte den Gott des Himmels. Daniel spricht zu Nebukadnezar, schau mal, es kommt ein Reich und noch ein Reich und noch ein Reich und noch ein Reich und am Ende gibt es ein Reich und das gehört dem Gott des Himmels. Noch ein Text. Esra. Esra Kapitel 1, Vers 2. Esra, Kapitel 1, Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Also hier spricht man nicht mal zu Kyros, sondern Kyros spricht selbst. Wer war Kyros? Genau, er ist der Feldherr, dann später der König von Medien und Persien. Er sagt, ich lasse euch gehen. Das war der erste Erlass, nicht wahr? Und weil der Gott des Himmels mir befohlen hat, ihm ein Haus zu bauen. Esra 5. Esra 5 und dort Vers 11 und 12. Das ist ein bisschen später. Der Bau am Tempel ist ins Stocken geraten. Und ermutigt durch die Propheten Haggai und Zacharia, will man wieder eine neue Erlaubnis bekommen und man schreibt einen Brief, Vers 11. Sie aber gaben uns folgendes zur Antwort, wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babels, des Chaldeas, der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Jetzt, zu wem reden die? An wen ist dieser Brief dann gesandt, den die hier schicken? Richtig, König Darius, das ist jetzt nämlich dann der Brief, der den zweiten Erlass zur Folge haben wird. Wo dann der Darius sagt, okay, ihr dürft weiterbauen am Tempel. Ja. Also hier wenden sie sich an einen anderen persischen König und sagen, der Herr, der Gott des Himmels. Ja. Noch ein Beispiel, Esra 7. Esra 7, und das ist jetzt der dritte Erlass. Esra 7 und dort Vers 13. Wer gibt diesen dritten Erlass? Bisschen. Genau, Artasaster oder Artaxerxes, nicht wahr? Wie er bei den Griechen heißt. Esra 7, Vers 13. Es ist von mir befohlen worden, dass 12. Fehler von mir, Vers 12. Artasaster, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter und so weiter und so fort. Also uns geht es jetzt gar nicht um die Inhalte dieser Erlasse und Dekrete und so weiter, geht es um eine Beobachtung. Jona sagt Gott des Himmels zu den Phöniziern. Daniel sagt Gott des Himmels zu Nebukadnezar. Dann wird es verwendet bei Kyros und bei Darius und bei Artaxerxes. Was ist sozusagen der gemeinsame Nenner? Ja, die Formulierung, aber von all den Geschichten, was ist noch gemeinsame Nenner von den Adressaten oder denen, die es verwenden? Könige, ja. Jona war aber keine Könige, genau, müssen wir den Nenner noch ein bisschen größer machen. Was ist der gemeinsame Nenner? Heiden, es waren alles Heiden. Mit anderen Worten, wenn die Juden untereinander gesprochen haben, haben sie wahrscheinlich nicht unbedingt gesagt, der Gott des Himmels, sondern sie haben direkt von Jahwe, dem Herrn, gesprochen. Aber so wie der Jona nicht sagt, ich bin einfach ein Jude, er sagt, ich bin ein Hebräer. Ja, also eine allgemeinere Bezeichnung. So war quasi die Formulierung Gott des Himmels eine Möglichkeit, auch Nicht-Eingeweihten, Nicht-Juden eine Idee zu geben, wie man da anbetet, der Gott des Himmels. Weil die meisten Religionen auch damals hatten so eine vage Idee noch, dass es irgend so einen Hauptgott gibt, der eigentlich den Himmel geschaffen hat, von dem die ganzen anderen Götter dann abstammen. Ja, so die Griechen hatten noch diesen unbekannten Gott, ja, so ganz, ganz in der Ferne, keiner weiß mehr von ihm. Ja. Der Göttervater sozusagen. Der Gott des Himmels. Das heißt, diese Formulierung Gott des Himmels ist zwar jetzt nicht exklusiv, aber doch in gewisser Weise besonders verbunden auch mit Heiden. Und das ist interessant, weil es in den Plagen jetzt heißt, dass sie den Gott des Himmels nicht geehrt haben. Sie haben ihn gelästert. Mit anderen Worten, die Idee ist, Gott des Himmels ist etwas, was auch ein Heide verstehen kann. Das ist kein spezielles Insiderwissen, ja, der Juden. Auch ein König Nebukadnezar, auch ein Kyros konnte wissen, dass es einen Gott des Himmels gibt. Die Formulierung bei den Plagen macht also deutlich, dass die Menschen nicht deswegen verloren gehen, weil sie irgendwelche Spezialkenntnisse nicht gehabt haben, sondern weil sie das, was jeder Heide hätte erkennen können, ja, was auch ein Kyros erkannt hat, was auch ein Artaxerxes erkannt hat, was auch ein Nebukadnezar erkannt hat, dass sie das nicht anerkennen wollen. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Gehen wir zurück zur Offenbarung. Und schauen dort nochmal diese Idee an hier in Vers 11. Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Wir hatten schon in Vers 9 das Lästern. Wir haben dann in Vers 11 das Lästern. Und schaut mal in Vers 21, da gibt es wieder Lästern. Vers 21 heißt es, und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Also Schlussfolgerung, die lästern die ganze Zeit. Es hört nicht auf. Es gibt einen Bibelvers, der das beschreibt, was hier stattfindet. Und der ist in 2. Timotheus, Kapitel 3. Schaut mal, 2. Timotheus 3, Vers 13. Dort heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Was ist das Prinzip, das hier der Paulus anspricht? Genau. Böse sein ist kein Zustand. Böse sein ist ein Prozess. Böse sein ist kein Zustand. Böse sein ist ein Prozess. Wer böse ist, wird es immer schlimmer treiben. Weil selbst der Böseste, den es gibt, fing mal an, nicht ganz so böse zu sein, oder? Der Satan war, die Bosheit des Satans am Anfang beschränkte sich auf, ist Gott wirklich so lieb, wie er sagt? Da hat er noch nie jemanden umgebracht? Noch keine Vergewaltigung initiiert? Er hat sich nur gefragt, ist Gott wirklich so gut? Das war der Beginn der Bosheit. Aber weil er bei der Bosheit blieb, wurde es immer schlimmer. Wisst ihr, was Ellen White sagt, ist, dass es Phasen seinem Leben gab, schon als er aus dem Himmel für immer verbannt war, dass er davor zurückschreckte, die Menschen zu verführen, dass ihm das zu böse vorkam. Diese Idee, als sie ihm kam, er könnte die Menschen verführen, er hat davor zurückgeschreckt, weil er plötzlich selbst merkte, wohin das wird. Ja? Aber er ist dabei geblieben. So ähnlich, wie es uns ja auch, wenn man schon gegangen ist, da gibt es etwas, was wir tun wollen und wir schrecken davor zurück, weil wir wissen, es ist böse. Wenn man es dann öfter getan hat, verliert es seinen Schrecken. Es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer. Und dann kommt das Nächste. Ich finde es interessant, dass die Bibel, wir denken oft eher in der Kategorie gut, böse. Ja, entweder ich bin gut oder ich bin böse. Wenn ich böse bin, bin ich verloren und wenn ich dann bei Jesus bin, bin ich gut. Aber die Bibel kennt eigentlich nicht diese beiden Schubladen, gut und böse. Sie kennt eigentlich zwei Prozesse. Der eine ist, dass es immer schlimmer wird mit dem Gottlosen. Und wie nennt man den anderen Prozess? Heiligung. Genau, Heiligung. Also im Grunde genommen ist das, was wir hier lesen bei den Plagen, die Umkehrung der Heiligung. Heiligung besagt, man wird immer besser. Ja? Es wird immer besser, man kommt immer Jesus näher. Das heißt, ich kann eigentlich nur wählen, ob ich immer besser werden möchte oder immer schlechter. Es gibt eigentlich moralisch gesehen auf Dauer keinen Zustand, wo ich einfach so bleiben kann, so ein Plateau. Und die Jörg hat es ja schön am Sabbat gesagt, das Ziel ist eigentlich, dass wir nicht zu viel des Guten haben, sondern dass es immer noch besser wird. Ja? Und das Interessante ist, dass ja in der Plagenzeit es diese zwei Gruppen von Menschen gibt. Die einen, die erlebt haben, was Heiligung mit ihnen bewirkt, dass sie versiegelt sind, dass sie den Charakter Gottes widerspiegeln. Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Gegenstück von Heiligung. Es wird immer schlimmer. Sie verrohen dann und das ist dann auch, wo der Heilige Geist nicht mehr an ihnen arbeiten kann, sich zurückzieht und niemand von uns hat es bisher erlebt, was passiert, wenn Menschen ohne die zurückhaltende Gnade des Heiligen Geistes über diesen Planeten laufen. Ja? Also selbst im Dritten Reich war der Heilige Geist ja noch gegenwärtig, auch wenn er jetzt das nicht inspiriert hat, nicht? Aber er war noch gegenwärtig oder in irgendwelchen Weltkriegen und so weiter. Aber wenn dann der Heilige Geist nicht mehr da ist, dann ist da nichts Gutes mehr im Menschen, also buchstäblich nichts Gutes. Das heißt, wir haben sozusagen, es trennt sich in zwei Richtungen. Die Gläubigen wachsen, bis da nichts Schlechtes mehr in ihrem Herzen ist, ja, wenn sie versiegelt sind. Während die Bösen wachsen, in Anführungsstrichen, ja, bis da nichts Gutes in ihrem Herzen ist. Übrigens, was ist der Prozess der Heiligung? Wie werde ich heilig? Ja, aber wie? Also wie wachse ich wie werde ich besser sozusagen, Anführungsstrichen? Wie werde ich gerechter? Wie werde ich in der Heiligung voranschreiten? Durch welche Methode? Durch das Öffnen des Herzens. Öffnen des Herzens, ja. Der Paulus sagt ganz deutlich, dass wir durch das Anschauen verwandelt werden. Ja? Womit ich mich beschäftige, wird mich verwandeln. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dieselbe Methode gilt auch für diese entgegengesetzte Heiligung. Wenn ich mich mit dem Bösen beschäftige, wird mich das Böse verwandeln. Immer weiter, immer weiter. Das heißt, damit, womit wir uns beschäftigen, was unser Gehirn sehen, hören, überdenken darf, das ist sozusagen die Triebfeder, in welche der beiden Richtungen es geht. Genau. Und in dem Sinne fand ich das interessant, dass die Plagen eigentlich so eine Art, wie soll man sagen, Gegenheiligung beschreiben. Ja, eigentlich werden alle Menschen erleben Heiligung, entweder zum Guten oder zum Bösen. Das Leben ist immer ein Wachstumsprozess und deswegen beschreibt ja auch die Bibel das als das Wachsen von Unkraut und Weizen, bis es ganz reif ist. In unserem Herzen im menschlichen Herzen befindet sich am Anfang ja irgendwie auch beides. Ja? Ein Mensch ist nicht nur böse, aber er ist vor allem auch nicht nur gut. Er ist im tiefsten Innern böse, aber es gibt auch Dinge, die durch den Heiligen Geist schon, auch bevor er Christus kennt, er kennt bestimmte Dinge. Ja? Das Gesetz ist zu gewissen Teilen in deinem Herzen, da gibt es noch Überreste davon. Und das Leben besteht darin, jetzt eines dieser beiden Dinge so zur Vollendung zu bringen. Entweder das Gute oder das Böse. Und die Plagen beweisen letztendlich, dass die Menschen unheilbar krank sind. Und das wird jetzt interessanterweise folgendermaßen dargestellt. Machen wir mal eine kurze, kleine Abfolge der Ereignisse der Plagen bis dahin. So als Zwischenwiederholung. Dann müssen wir einen entscheidenden Punkt heute noch machen. Was ist das erste große, wichtige Ereignis, mit der quasi die Plagenzeit losgeht? Wollen wir mal zum Überblick, einfach, dass wir zusammen das zusammenfassen. Was ist das erste entscheidende Ereignis, das die Plagenzeit losgehen lässt? Ja, das ist die erste Plage, genau. Die laute Stimme, ja, genau, aber die ist im Tempel, die ist natürlich so, die hören wir auf der Erde nicht. Aber was ist das sozusagen hier auf der Erde? Ein Ereignis, das wir jetzt auf der Erde nicht direkt wahrnehmen werden, das aber als Ereignis sozusagen jetzt markiert, jetzt sind wir in der Zeit der Plagen. Die Gnadenzeit Ende. Ja? Das Ende der Gnadenzeit ist sozusagen der Umschlagspunkt, Ende der Gnadenzeit. Vorher haben wir natürlich Sonntagsgesetz und wir haben kleine Zeit der Trübsal, verschiedene Dinge, ja, Spätregen und so weiter. Aber irgendwann, wir haben Massenbekehrung, Sichtung und so weiter, schauen wir uns nicht alles an, aber irgendwann kommt das Ende der Gnadenzeit. Das Ende der Gnadenzeit wird nicht auf der Erde angekündigt. Ja, es gibt keine Trompete vom Himmel, keine besondere Manifestation, aber es kommt. Es ist ein Ereignis und kurz nach dem Ende der Gnadenzeit beginnen dann die Plagen zu fallen. Die erste Plage, habt ihr gesagt, ist? Genau, wir haben Geschwüre. Genau, was kommt dann als nächstes? Mehr zu Blut, genau. Und jetzt kommt etwas, das in der Bibel nicht so explizit steht, aber wo Ellen White im großen Kampf noch eine zusätzliche Information gibt, die uns jetzt hilft, einen interessanten Punkt zu machen. Sie sagt, dass diese ersten Plagen so gedeutet werden, dass der Gott des Himmels zornig ist auf die Sabbathalter. Ja? Weil nämlich vorher Sonntagsgesetz und so weiter, Schlacht von Hammergetter und die Leute werden alle verführt. Sie glauben ja alle den Willen Gottes zu tun. Jetzt fallen diese Plagen und diese Plagen werden missinterpretiert. Das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, wenn es um die Lästerung geht. Ja? Wenn das kleine Horn Gott lästert, dann lästert es ja nicht im Sinne von Gott ist schlecht, sondern es glaubt ja sogar Gottes Willen zu tun. Ja, die ersten Plagen werden missinterpretiert. Man glaubt, die Sabbathalter, die sich gegen die Gesetze des Staates wenden, haben wir in der Postgeschichte öfter ja mal, nicht wahr? Paulus muss aus der Stadt ausgewiesen werden, weil er verstößt gegen römisches Recht. Ja. Und in der Zeit, in der dann immer mehr die Menschen durch die ganzen Ereignisse aufgewühlt sind und leicht führbar sind, wenn man ihnen sagt, die Sabbathalter sind das Problem, werden sie es glauben. Das Meer wird zu Blut. Aufgrund dieser Tatsache wird der Todeserlass gegeben. Wo finden wir den Todeserlass in der Bibel? Also dieser Befehl. Das Sondergesetz ist schon früher, nicht wahr? Das Sondergesetz, das wissen. Genau. Vielleicht als Erklärung, das Sonntagsgesetz kommt in mehreren Etappen, das wisst ihr vielleicht. Ja. Das Sonntagsgesetz ist nicht von heute auf morgen komplett ganz, sondern es kommt in mehreren Etappen, wo zuerst der Sonntag eingeführt wird, dann der Sonntag erzwungen wird, dann der Sabbat verboten wird, dann kommen wirtschaftliche Strafen und so weiter. Und das ist quasi hier die finale Fassung. Ja. Also Sonntagsgesetz stimmt schon, das ist die finale Fassung. Der Todeserlass, diese finale Fassung finden wir auch in Offenbarung 13. Das heißt nicht wahr, wie alle, die das Mahlzeit nicht annehmen, getötet werden sollen. Das ist hier, das ist erst nach dem Ende der Gnadenzeit und das ist dann im Zuge dieser ersten Plagen. Dieser Todeserlass ist aber ein besonderer Todeserlass. Er ist nicht einfach so, dass es heißt, von jetzt an sind alle vogelfrei, sondern wie wird das sein? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die genau illustriert, wie das sein wird. Kennt ihr die Geschichte? Esther, wie war das bei Esther? Da gab es auch einen Todeserlass. Wie waren da die technischen Details? Genau, da wurde ein bestimmtes Datum gesetzt und zu diesem Zeitpunkt sollen alle umgebracht werden. So wird es auch sein. Es wird ein Datum gesetzt, ja, irgendwann, und dann sollen alle umgebracht werden. Nun wird sich vielleicht auch nicht jeder an das Datum gleich halten. Ja. Es gibt vielleicht Leute, die vorpreschen, weil er sagt, es wird Leute geben, die auch versuchen, das vor schon umzusetzen. Aber generell wartet die Welt auf dieses Datum. Ja, übrigens, wie viele Menschen werden hier dann noch sterben von den Gläubigen? Keiner mehr. Wir sind vorher schon, aber das ist jetzt große Zeit der Trübsal. Ja? Das ist Zeit der Angst in Jakob auch. Aber Todeserlass. Die dritte Plage, übrigens nimmt darauf ja Bezug, wie wir gesagt haben. Ja, klar. Also es ja, genau. Es heißt nicht, dass plötzlich alle unsterblich sind, weil Unsterblichkeit bekommen wir erst bei der Wiederkunft, aber es gibt keine Märtyrer mehr. So müssen wir genauer, richtig, danke der Nachfrage, genauer sagen. Keine Märtyrer mehr des Glaubens wegen. Und es könnte durchaus sein, dass auch hier vielleicht noch welche zur Ruhe gelegt werden in der Zeit. Ja, wer weiß. Dritte Plage nimmt darauf Bezug auf diesen Befehl des Todeserlasses, weil es nämlich heißt, sie sind es wert, denn sie haben das Blut der Märtyrer vergossen. In dem Falle haben sie es zwar nicht buchstäblich getan, aber sie planen es zu tun. Und etwas zu planen ist genauso schlimm, es zu tun. Ja. Dritte. Vorher schon, ja. Vorher auch, ja, genau. Aber sie planen jetzt quasi den ultimativen Vernichtungsschlag, genau. Jetzt kommt die vierte Plage. Vierte Plage ist was? Die Sonne. Genau. Und es geht immer weiter, die Leute beschweren sich, nicht wahr? Und sie glauben nach wie vor, dass die Sabbathalter das Problem sind. Und jetzt kommt der Clou. Und das wird einem erst bewusst, wenn man das versteht, mit dem, was Ellenwald hier sagt. Die fünfte Plage ändert grundsätzlich was. Was ist die fünfte Plage? Was haben wir gesagt? Die fünfte Plage ist? In der fünften Plage ist die Finsternis, ja, und die Finsternis ist so eindeutig mit dem Thron, also mit der Regierung des Tieres verbunden. Ja, vorher sind es Naturkatastrophen. Und bei Naturkatastrophen, wenn ich jetzt glaube, oh, schau mal, Gott, der sendet die Naturkatastrophen wegen dir oder wegen dir. Ja, die Naturkatastrophen zeigen nicht wirklich an, wer schuld ist. Ja, sie sind einfach nur da. Und sie lassen Raum zur Interpretation. Aber in der fünften Plage sendet Gott nicht auf eine Finsternis, sondern die Art und Weise, wie er sie sendet, macht eindeutig, wer schuld ist. Er legt den Finger auf die Wunde und sendet die Finsternis auf den Thron des Tieres. Jetzt kann keiner mehr sagen, versteht ihr, wenn ich vorher sage, Gott ist so unzufrieden mit den Sabbathaltern, dass er die Plagen sendet, warum sendet er die Plage dann genau auf den, der den Sonntag durchsetzt? Ja, das kann man nicht mehr sagen. Das heißt, die Argumentation für den Todeserlass wird durch die fünfte Plage ad absurdum geführt. Niemand kann ernsthaft behaupten, Gott sendet die Plagen, weil einige Menschen sich gegen das Sonntagsgesetz wehren, wenn derjenige, der das Sonntagsgesetz einführt, Hauptgegenstand der Plage ist, dann ist deutlich, Gott ist nicht mit den Sabbathaltern, sondern mit den Sonntaghaltern zornig. Und dadurch ändert die fünfte Plage in der Perspektive alles. Für uns, wenn wir das lesen, ist es nur wie eine Plage, noch eine Plage, noch eine Plage, noch eine Plage. Aber die fünfte Plage ändert das Denken der Menschen dahingehend, dass sie jetzt desillusioniert sind. Die Verführung, der Schleier der Verführung wird ihnen abgerissen. Sie verstehen jetzt, okay, wir kämpfen tatsächlich gegen Gott. Und es ist deswegen wichtig, wir werden dann nach der Evangelisation, das nächste Mal werden wir die sechste Plage anfangen anzuschauen, die Schlacht von Harmageddon, das Vertrocknen des Euphrats. Und es hat damit zu tun, dass jetzt diese Allianz von Staat und Kirche und den ganzen verführten Menschen, dass diese Allianz wieder auseinanderbröckelt. Ja, wie Daniel 2 das schon vorhersagt, sie werden nicht einander haften. Und das wird dann in der sechsten Plage beschrieben, wenn wir uns dann genau anschauen und studieren. Aber die fünfte Plage ist sozusagen da, wo Gott sozusagen den Scheinwerfer umlenkt. Und sagt schon mal, der ist das Problem. Und deswegen ist diese fünfte Plage von Wichtigkeit. Und wisst ihr, was deswegen interessant ist? Wenn die Menschen also erkennen, dass sie verführt worden sind und dass der Todeserlass Unsinn ist, weil Gott nicht mit den Sabbathaltern böse ist, sie aber sich trotzdem nicht bekehren und ihre Werke beibehalten, was also auf Deutsch heißt, sie werden weiter an dem Todesbefehl festhalten, dann bedeutet das, sie halten daran fest, an der Ausrottung von Menschen, von der sie vorher geglaubt haben, die sind schuld, jetzt wissen sie, die sind total unschuldig, aber sie halten daran fest. Und das zeigt, dass sie, obwohl sie vorher verführt waren, sie trotzdem schon zu Recht verurteilt sind. Ja, es gibt ja manche Menschen, die sind verführt und denen lässt Gott noch eine Chance. Sie waren zwar verführt, aber sie waren so verführt, selbst wenn sie nicht verführt gewesen wären, sie hätten trotzdem das Gleiche gemacht. Ja, und das zeigt quasi die fünfte Plage. Sie zeigt die abgrundtiefe Bosheit, zu der es soweit gekommen ist.
Im Prinzip nichts anderes, wie das ist zu Zeiten von Mohammed, wo Gott gesehen hat, es wird sich keiner mehr erklären.
Ja, ganz genau. Und im Grunde genommen genauso wie zur Zeit von Jesus, als der Pontius Pilatus irgendwann feststellt, okay, der hat wirklich nichts verbrochen. Der ist unschuldig. Und er trotzdem weitermacht. Ja. Und deswegen ist das natürlich eine interessante Parallele zwischen der Kreuzigung Jesu und wie die Finsternis Satan sozusagen dort ihren Höhepunkt hat und hier dieser Plagenzeit. Und gibt es noch mehr Parallelen, wie die dann alle zusammenkommen. Nicht wahr? Gucken wir dann an bei der Schlacht von Harmageddon. Aber so viel mal für heute. Diese beiden Ideen. Da gibt es zwei Heiligungen, eine, die mein Herz ganz rein macht und eine, die das Herz ganz finster macht. Und die Plagen folgen einem bestimmten Plan. Gott ist nicht einfach nur zornig und gießt Plagen aus, ja? Sondern selbst in der Plagenzeit demonstriert er bestimmte Punkte, die für die Rechtfertigung seines Namens vor dem Universum wichtig sind. Und das Universum versteht jetzt auch, dass diese Menschen wirklich zu Recht verurteilt werden. Er ist noch nicht ganz fertig, weil die Menschen selbst es noch nicht erkennen. Das braucht dann noch mal über 1000 Jahre. Das kommt auch noch. Ja. Aber die fünfte Plage dient einem ganz besonderen Zweck. Nämlich.
Christopher, sag mal, es gibt doch auch diese Zeit, wo sie dann zu den Gläubigen gehen und sagen, erzähl mir doch von der Bibel.
Ja.
Was, wo sie es einfach nicht dann.
Wo,
das ist doch schon bereits nach der Versiegelung.
Ja, das ist. Wir werden, wenn wir die Schlacht von Harmageddon anschauen, werden wir das noch genauer ansehen. Du meinst diese, wo es in Amos heißt, da wird ein Hunger sein nach dem Wort Gottes und man wissen. Es sieht, also es gibt, können wir mehrere Dinge zu sagen. Wir werden das dann anschauen, wenn wir zur sechsten Plage kommen. Aber es ist natürlich in dieser Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit, weil vor dem Ende der Gnadenzeit kannst du das Wort Gottes noch verstehen. Ja, aber jetzt ist der Heilige Geist von den Ungläubigen weggenommen und ohne Heiligen Geist verstehst du nichts. Ja, da verstehst du nur so viel, wie der Satan versteht. Fakten ohne Herzveränderung. Und genau, das wird dann passieren. Und das wird natürlich auch eine tragische Zeit sein. Was uns wieder zu dem Punkt bringt, am Ende kommt es immer wieder auf das Gleiche hinaus, was ich mir heute anschaue, was ich heute tue, was ich heute sage, was ich heute sehe, entscheidet über die Ernte dann. Ja. Die Plagen offenbaren nur noch, was lange vorher, wo lange vor die Weichen gestellt worden sind. Ja. Dann ist es zu spät, irgendwelche großen Manöver auszuführen. Und in dem Sinne wollen wir uns vornehmen, jeden Tag aufs Neue, mit Gottes Hilfe, uns ihm ganz zu übergeben, damit er uns heiligen kann, oder? Amen. Lass uns doch gemeinsam niederknien und beten.
Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für das Studium der Offenbarung, was wir heute haben konnten. Dass wir sehen konnten, dass die Plagen nicht einfach eine Aneinanderreihung von Katastrophen sind, sondern dass du selbst in dieser düsteren Zeit einen klaren Plan verfolgst, der deine Gerechtigkeit und auch die Schönheit deines Charakters letztlich offenbart. Wir möchten dir danken, dass du uns noch Gnadenzeit schenkst, dass du uns noch Gelegenheit gibst, Fehler in unserem Charakter, in unserem Leben mit der Hilfe, die du uns schenkst und versprochen hast, auszumerzen. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst, sondern uns immer wieder nachgehst. Und danke, Herr Jesus, dass du in der Offenbarung direkt zu uns sprichst. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir durch das Anschauen deiner Güte und Gnade verändert werden, Tag für Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hab Dank, dass du Sünde vergibst, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und dass du in uns das Werk vollenden wirst, das du angefangen hast. Danke dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.